Hallo, willkommen. Heute ist der 9. Februar 2023. Ich muss nachgucken, aber es ist der Geburtstag meiner Eltern. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch. Darum geht es aber nicht. Hier ist die heiße Show. Wir sprechen heute über ein aktuelles Thema. Da können schon die Gäste reinkommen. Und zwar Elektroautos aus China, in China und in Deutschland. Und dafür habe ich Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online heute mit mir hier. Clemens gleich neben mir. Hallo Clemens, freier Autor für nicht nur, aber viel Heise Autos, auch Heise Online und überhaupt noch viel mehr. Und Martin Franz von Heise Autos. Hallo ihr beiden.
Grüß Gott.
Genau, wir
Servus.
machen immer den Test, dass ich euch höre. Und genau, ich bin, wir sind alle, wie ihr seht, im Homeoffice. Ach nee, Martin ist, glaube ich, nicht im Homeoffice.
Das ist mein normales Office.
Ach so, genau, bei euch ist das das normale Office, das müssen wir sowieso nicht mehr erklären. Genau, und zwar habt ihr auf Heise Autos eine Serie gerade beendet zu, ich sag mal, dem Elektroautomarkt China. Und das ist, selbst wenn man sich jetzt ein bisschen mehr schon mit Elektroautos beschäftigt, was ich halt hier bei Heise Online natürlich schon ein bisschen mache, aber auch manchmal, wenn man so überlegt, was als nächstes Auto kommt, trotzdem total viel Neues gewesen, also was ich jetzt auch nicht wusste und was wahrscheinlich viele Leser und Leserinnen nicht wussten. Und da haben wir gesagt, komm, wir nehmen euch mal in die Sendung und lassen euch das mal in Ruhe erzählen und vor allem, warum das tatsächlich auch für uns wichtig ist. Also warum es eben nicht das berühmte Thema am anderen Ende der Welt ist, sondern wichtig ist und wichtig werden kann. Aber genug der Vorrede. Vielleicht wollt ihr erst mal was sagen, also wie ist denn das jetzt? China ist schon der größte Automarkt der Welt, oder? Da bin ich richtig, da werden die meisten Autos verkauft in der Welt. Und wie viele sind da Elektroautos? Also sind das also vielleicht ein paar Mal Prozent oder habt ihr da die absoluten Zahlen im Kopf? Wer möchte denn das antworten?
Vielleicht fange
Martin,
ich mal
mach mal.
an,
Genau,
ob
mach mal, mach mal.
Clemens, wenn du einverstanden bist. Also ich glaube, zunächst ist es mal ganz wichtig, sich die Dimensionen mal vor Augen zu führen, über die wir da reden. Also der chinesische Automarkt ist riesig. Wir reden im vergangenen Jahr über roundabout 23,6 Millionen Neuzulassungen, also tatsächlich Neuwagen. Um das mal einzuordnen, in der EU hatten wir im vergangenen Jahr etwa 9,3, nicht ganz, 9,3 Millionen. Und der chinesische Automarkt wächst wahnsinnig stark. Und die Frage nach den alternativen Antrieben, da muss man ein bisschen trennen, weil die Chinesen natürlich auch auf alternative Antriebe auch setzen. Also der Anteil ist dort etwas höher. Aber nach wie vor dominiert auch in China der Verbrennungsmotor.
Aber ich fand, ich hatte in der ersten Meldungstext hatte ich das geschrieben und musste mir gleich korrigieren lassen, dass die 22%, das waren das, ne, an Neuzulassungen sind mit Elektroantrieb im vergangenen Jahr in
Genau.
China. Das kam mir super hoch vor. Und ohne nachzugucken, wie man das manchmal macht bei einem ersten Entwurf für eine Meldung, habe ich irgendwas geschrieben von wegen ganz andere Dimensionen als in Deutschland. Aber das zumindest ist ja nicht, also jetzt rein von den Prozentzahlen ist es in Deutschland ungefähr genauso hoch, ne? Oder
Also
war
genau.
es?
Bei uns waren es jetzt letztes Jahr knapp 18% und in China, wie gesagt, diese 22. Wenn man das beobachten will, sind die beiden Jahre sowohl in China als auch bei uns sowieso irrelevant, weil die Förderungen sinken und fallen und die Frage für den Elektroautomarkt weltweit ist, wie ist es ohne Förderung? Und da müssen wir jetzt halt noch ein bisschen abwarten. Und da, also vieles sind zum Beispiel Konzentrationseffekte. Es gab jetzt noch höhere Förderung letztes Jahr. Also haben die Leute noch schnell zugelassen und nächstes Jahr sinkt die halt, dann wird entsprechend eben auch die Zahl sinken. Und dann darf man nicht vergessen, dass ein Auto in China weniger kostet als ein Auto in Europa. Das heißt, wenn wir von absoluten Einheiten sprechen, wir haben in der Vorbesprechung diesen Wuling gehabt, das meistverkaufte chinesische Auto, ein Kleinstwagen, sehr sympathisch, der aber unter 5.000 US-Dollar, also unter 5.000 Euro kostet. Solche Autos gibt es bei uns einfach nicht. Und bei uns ist es typischerweise, dass ein Auto das Zehnfache kostet. Und deshalb ist der riesige Automarkt in China vom Umsatz her etwa 10% größer als der gesamte europäische Automarkt. Von Stückzahlen ist er natürlich viel größer, aber vom Umsatz her 10%, weil wir so viel reicher sind.
Und weil wir so viel mehr für Autos ausgeben, also reicher auch, und aber weil wir dann viel mehr da auch reinstecken.
Ja, sonst können wir es nicht.
Genau. Also als Einordnung nochmal, also der an den Fahrzeugen war es ungefähr dreimal so groß, grob, aber bei dem Umsatz ist es quasi gleich groß, jetzt mal grob gesagt.
China ist 10% größer. Aber
genau,
ja. Man darf nicht vergessen, das ist ein, so wie der Martin gesagt hat, ein gigantischer Wachstumsmarkt. In China hat sich die Anzahl der Autos von 2011 bis 2021 fast verdreifacht, weil ganz viele Leute sich neu ein Auto kaufen. Bei uns haben ja schon die Leute, die eins wollen, eins und kaufen sich dann halt vielleicht neu, weil es alt ist. Und die alten Autos gehen dann zum Balkan und nach Afrika und so. Und das ist natürlich dann ein komplett anderer Markt. Und auch beim Umsatz wird China natürlich weiter davonziehen bei den Autos.
Aber die Frage ist ja dann, ja, Martin, sag.
Wir werden sicherlich darauf später noch kommen, aber ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch eine unterschiedliche Förderpolitik von Seiten, also nur eine andere Auffassung von staatlicher, steuerlicher Lenkungswirkung, um es mal vornehm mal auszudrücken. Also wir fördern in Europa vor allen Dingen die Elektromobilität an sich und haben in den vergangenen Jahren hier auch Plug-in-Hybride stark gefördert. Machen wir ja immer noch. Die Kaufprämie ist zwar entfallen, der entscheidende Hebel aber für den Markt, nämlich die vergünstigte Versteuerung von der privaten Nutzung von Dienstwagen, die ist ja erhalten geblieben. Das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Wir müssen uns einfach immer vor Augen führen. Rund 2/3 aller Neuzulassungen sind hier gewerblich. Die nutzen zwar nicht alle diesen Hebel,
ja.
Aber also das, da macht dieser vergünstigste Steuersatz, der macht sich richtig bemerkbar. Und in China fördert man sozusagen nicht nur reine Elektroautos oder Plug-in-Hybride, sondern da geht es stärker zu gucken, also die gucken stärker darauf, was spart CO2 ein. Deswegen haben wir zum Beispiel, also zwar 22%, die ihr genannt habt, wenn man aber die auf die Zahl der Autos guckt, die sozusagen steuerlich gefördert wurde, also auch serielle Hybride zum Beispiel, das ist durchaus ein Thema auch in China, dann liegen wir da halt schon bei 28%.
Ah, okay. Das ist
also der Unterschied zwischen reinen Elektroautos und dem, was gefördert wird staatlich, ist da nochmal ein bisschen anders.
Aber dann müsste man bei uns auch die Hybride mit reinnehmen.
Unbedingt.
Und dann würden wir haben den Wert nicht errechnet, aber ich glaube, dann lägen wir höher als China durch die hohen Firmenzulassungen.
Ja. Aber um das vom Verständnis, also das, was Clemens gesagt hat, dass also in China und in Deutschland jetzt erstmal, aber wahrscheinlich auch Europa, wurde halt der Neuwagenkauf finanziell unterstützt, indem man halt Teil des Preises bekommen hat, ne? Also ein paar tausend Euro sind das gewesen. Das ist jetzt weggefallen, aber diese steuerlichen Vergünstigungen zum Beispiel für Dienstwagen in Deutschland, die bleiben erhalten. Also das heißt, es wird nicht, also nicht jeder hat jetzt ein Elektroauto gekauft im vergangenen Jahr und jetzt gehen die Zahlen auf null oder erstmal ganz deutlich runter, weil diese Förderung ist ja weiter da. Aber diesen Rückgang zumindest, das habe ich bei euch auch schon gesehen auf Heise Autos, war, das sieht man im Januar schon an den Neuzulassungszahlen, ne? Also dass es jetzt deutlich zurückgeht. Aber glaube ich dann wahrscheinlich insgesamt, nicht nur bei Elektroautos.
Nee, bei Elektroautos.
Ach nee, doch, bei Elektroautos. Die Förderung. Ja, stimmt, natürlich dafür die Förderung. Okay, ihr seht, es ist alles ein bisschen komplizierter. Und ich wollte jetzt da noch weiterkommen, weil natürlich diese Frage mit China, also natürlich ist es erstmal spannend, einfach so einen riesigen Wachstumsmarkt anzugucken, einfach weil das was komplett anderes ist, als wir das hier in Europa haben bei Autos und wahrscheinlich bei so gut wie allen Sachen. Es gibt ganz wenige Sachen, die bei uns so stark wachsen wie der Automarkt in China. Aber das hat natürlich auch Folgen für uns, sage ich jetzt mal in Deutschland, weil die Autos, die dort verkauft werden, waren ja oft deutsche Autos oder zumindest unter deutscher Beteiligung hergestellte. Das ist jetzt bei den Elektroautos ja nicht mehr der Fall. Also da sind die Marken, die wir kennen, irgendwie nur noch so unter ferner liefen, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also der VW und so, die stellen ja diese 5.000 Euro Autos sowieso gar nicht her. Clemens, also das ist was ganz anderes.
Ja, VW hat jetzt letztens erst wieder was dazu gesagt. Sie wollten ja einen Kleinstwagen herstellen und haben das kaufmännisch geprüft und haben gesagt, es wird nicht passieren, weil das lohnt sich nicht. Dann der kleinere unter dem ID3, den wollen Sie probieren. Das würde aber auch auf 25.000 Euro mindestens rauslaufen. Und darunter ist nichts. Also das beste Beispiel ist der VW e-Up, ein Auto, das ich sehr gern mag. Der kostete, als er rauskam, 28.900 Euro als Kleinstwagen. Dann haben sie ihn zwischendrin mal gesenkt, dann ging weg wie warme Semmeln. Aber Volkswagen hat an diesem Auto immer nur Verlust gemacht. Und jetzt bringen sie es nochmal auf den Markt mit toller Ausstattung für knapp 30.000 Euro, damit sie eben irgendwie innerhalb dann mit Flottengrenzwert und alles, dass sie ihren Gesamtgewinn optimieren. Aber das ist halt ein Wort. Und da gibt es in Europa ganz, ganz wenig günstiges Zeug, weil einfach die Batterie und die Antriebstechnik teurer ist.
Aber das heißt, also solche Fahrzeuge sind dann was für Europa. Also hier bezahlen die Leute das wahrscheinlich. Also VW zumindest meint, dass das dann bezahlt wird. Aber halt nichts für diesen super schnell wachsenden Elektroauto- und Automarkt China. Also da ist das wahrscheinlich dann zu teuer, wenn man vergleichbar große Autos, so habe ich das jetzt verstanden, für ein Sechstel bekommt. Also man kann ja sechs von kaufen, die Garage
Also
auch voll.
du kannst in China natürlich ein gutes Geschäft machen. Das Geschäft in China war aber für die deutschen Hersteller nicht, dass sie dort Kleinwagen verkauft haben, sondern das Geschäft in China war, dass sie die margenstarken Modelle dort verkauft haben. Und bis 2022 war es ja auch so, du musstest, um in China Autos zu verkaufen, musstest du ein Joint Venture gründen. Und deshalb gibt es SAIC, VW und FAW und die großen Hersteller zusammen mit den Dings. Du gründest ein Joint Venture und dann ist die chinesische Firma immer mit der Mehrheit beteiligt und so. Und das ist erst jetzt 2022 gekündigt worden. Das ist Protektionismus gewesen, um die eigene Autoindustrie aufzubauen. Und jetzt ist die mittlerweile so stark, dass die chinesische Führung gesagt hat, okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir können jetzt normal am Weltmarkt antreten und das sehe ich ähnlich. Ich bin ja schon etwas älter, wie man sieht, und in den 80ern hat die deutsche Wirtschaft immer gesagt, der Chinese, der überholt uns noch. Und ich denke, schon in den 80ern hat man gewusst, dass der schon auf der linken Spur neben einem steht oder allermindestens mit der Lichthupe dahinter. Und jetzt ist der halt Vollgas vorbeigefahren. Und da gibt es, glaube ich, jetzt keine Not mehr irgendwie für protektionistische Maßnahmen. Entschuldigung, ich schweife wieder ins Kaufmännische ab.
Nee, aber das ist ja jetzt die Frage, weil da kommt ja jetzt diese, warum das für uns bedeutend ist. Also die deutschen Hersteller haben jetzt zumindest aktuell nichts im Portfolio, sage ich mal, wo sie große Marktanteile in einem Land gewinnen können, wo die Elektroautos bei 5.000 Euro anfangen. Aber das Land, wo die Elektroautos bei 5.000 Euro anfangen, hat offensichtlich Fahrzeuge im Portfolio, die hier weggehen würden wie warme Semmeln, oder? Also das ist jetzt die Frage, würde denn dieses 5.000-Euro-Auto, könnte man sich das vorstellen, dass sowas dann herkommt? Oder was will denn, also was machen denn die Hersteller?
Das kannst du hier nicht zulassen. Ich
Genau.
würde es sofort kaufen. Ich würde den Wuling sofort. Ich kaufe drei. Aber kannst du hier nicht zulassen. Das wäre illegal.
Warum? Also sind die so unsicher dann? Oder also was ist da? Ist da nichts dran? Oder was ist der, ist da kein Airbag drin, keine Sicherheit? Was ist da das Problem?
Genau, die
Nur für die
erfüllen
Leute, die
unsere
keiner.
strengen europäischen Vorschriften
Okay.
nicht im Hinblick auf Umweltschutz, Crashvorschriften, Personenschutz, auch Fußgängerschutz. Also wir haben sehr viel Verbraucherschutz und Umweltschutz und alles. Und da ist halt die Frage, wollen wir das aufgeben? Das ist ja ein Schutz für uns auch. Also
Ja,
wollen wir das
genau.
aufgeben, damit wir wieder billige Autos haben, so wie früher? Oder, also muss man halt eine Abwägung treffen.
Ja, aber gibt es denn chinesische Autos, das ist jetzt die rhetorische Frage, die hier erfolgreich sein können, die hier zugelassen werden könnten oder schon sind? Also Elektroautos? Martin.
Ich würde mal auf die erste Frage nochmal
Ja,
ganz kurz
gern, gern, gern,
gerne
natürlich.
gern nochmal zurückkommen, weil da gibt es, glaube ich, mehrere Aspekte, die da mitspielen. Also die kommende Abgasnorm Euro 7 wird ja erstmals auch Elektroautos betreffen. Klingt komisch, ist aber so. Quasi Feinstaub zum Beispiel begrenzt, den auch Elektroautos produzieren. Dadurch, dass sie schwerer sind, haben sie einen höheren Reifenabrieb. Solche Sachen fallen damit rein. Zudem ist in der Euro 7 mit festgelegt, dass die Batterie eine Mindesthaltbarkeit hat. Muss also auch stellt die ganze Sache also auch vor eine gewisse Herausforderung. Und dann müssen wir uns immer auch also einen Markt mit einer höheren Kaufkraft, so wie wir den in Europa aktuell haben, da darf man die Chancen von extrem billigen Autos auch nicht überschätzen. Mhm. Also wenn wir uns den Dacia Spring zum Beispiel angucken, aktuell günstigste Elektro, also das günstigste Elektroauto eines Großserienherstellers, dann ist dieses Auto ausverkauft. Also die Nachfrage ist sicherlich da. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass der im Prinzip alle Bedürfnisse, die eine, sagen wir mal, relativ verwöhnte Kundschaft hat, abdecken würde.
Also, ja, aber es gibt die Nische des Kleinstwagen und Kleinwagen. In Europa gibt es die weiterhin. Und der Grund, warum es weniger Modelle gibt, ist nicht, dass es die Nachfrage nicht gibt, sondern dass die Kosten so hoch sind, dass du in diese Nachfragenische keine guten Produkte platzieren kannst.
Genau. Und dazu kommt, dass das Versprechen auf immer billigere Batteriezellen durch stark gestiegene Materialkosten in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr insbesondere sich eben nicht so ohne weiteres erfüllt hat.
Das heißt aber schon, dass man grob zusammenfassen kann, dass da jetzt nicht mit einmal eine Schwemme oder eine Welle an günstigen oder billigen vielleicht Elektroautos aus China herkommen kann. Also dass die Märkte schon auf eine gewisse Art ist da schon noch ein großer Unterschied, auch wenn zum Beispiel wir vorhin gemerkt haben, dass bei diesen Prozentzahlen vergleichbar ist. Also die Unterschiede einfach im Preis haben einen Hintergrund. Also man kann in China halt andere Autos herstellen und verkaufen als hier.
Zumal noch was anderes noch hinzukommt, was nicht zu unterschätzen ist. Europäische Autos werden hier aktuell auf den WLTP hin homologiert, also auf den europäischen Verbrauchszyklus. Und China hat sich aus diesem eigentlich ursprünglich mal, steckt ja in dem Begriff eben mit drin, weltweit vereinbarten Verbrauchszyklus, den ich für eine Homologierung eines neuen Autos eben brauche, verabschiedet. Und die haben inzwischen einen eigenen Verbrauchszyklus. Das heißt, sämtliche Hersteller, die hier antreten wollen auf dem europäischen Markt, müssen diese Fahrzeuge nochmal komplett neu homologieren. Auch das ist ein Punkt, der nicht komplett zu unterschätzen ist.
Ja. Außerdem würde ich gerne an Korea erinnern. Bei Korea war es auch so, als Koreas Autoindustrie Fahrt aufgenommen hat, haben auch alle gegeiert auf, jetzt kommen die billigen Autos. Mhm. Und dann kamen halt Autos und man hat gesehen, okay, die Autos, die auf europäischem Niveau sind, was die Koreaner in erstaunlich kurzer Zeit geschafft haben, die sind dann gar nicht mehr so günstig, weil die müssen nämlich dann entsprechende Vorgaben einhalten, die müssen auf dem technologischen Niveau produzieren und dann müssen sie noch mit einem Containerschiff hergekarrt werden. Mhm. Und dann sind die nicht mehr so viel günstiger. Und das würde in China halt auch so sein. Also ein chinesisches Auto, das alle europäischen Vorgaben erfüllt, das Feinstaub aus Radkästen in ein paar Jahren absaugt und so, das kann nicht so viel günstiger sein als ein europäisches Auto. Also da muss man jetzt realistische Hoffnungen haben.
Ja, okay. Dann lass uns noch mal ein paar Sachen sagen, bevor wir auch auf diese einzelnen Hersteller, weil das fand ich ja auch so spannend an eurer Serie, weil wer aber da so dabei ist. Aber ihr habt da, also offensichtlich habt ihr die Zahl im Kopf, wie viele Hersteller gibt es denn an Autos in Europa und in China? Ihr habt gesagt, das darf ich fragen. Ich wüsste gar nicht, dass man sowas aus dem Kopf hat. Wisst ihr das? Also nö, zum Vergleich?
Ich weiß es nicht auswendig, aber es sind sehr viele.
Weißt du es, Martin?
Nein, ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. Deswegen finde ich es auch erstaunlich, dass wir diese Frage, dass wir im Vorfeld gesagt haben, dass wir diese Frage beantworten können. Aber ich habe in dem, wie immer, finde ich, sehr hörenswerten Podcast Die Hupe heute Morgen noch gelernt, dass rund 40 Anbieter von, das sind in Deutschland rund 40 Anbieter von elektrischen Autos und Motorrädern aktuell schon gibt. Das ist eine Zahl, also die fand ich ziemlich hoch. Also hätte ich spontan nicht gedacht.
Diese Zahl stammt von mir. Das sind halt auch diese Kleinstimporteure dabei, also so Autohäuser, große Autohäuser, die so direkt importieren. Aber es sind alles Fahrzeuge, die man hier kaufen kann. Und es ist auch nicht, dass das alles irgendwie Motorräder wären, sondern es waren hauptsächlich Autos. Also da gibt es mittlerweile ganz viel, wo es so auch Angebote mal gibt, wo so Produktionschargen günstig zu haben sind und herkommen. Vielleicht ist jetzt gerade auch eine ganz gute Zeit, so was zu kaufen, wenn es das in der eigenen Gegend gibt. Und dann darf man auch nicht vergessen, viele europäische Marken sind chinesische Hersteller. Also wenn man heute eine Kreidler kauft, kauft man ein chinesisches Motorrad. Wenn man heute ein Volvo kauft, kauft man ein chinesisches Auto. Das darf man nicht vergessen.
Ja. Ich habe das auch deswegen gefragt, weil die andere Zahl habe ich gelesen, auch in eurem Artikel. Also in China gibt es 500 Hersteller von rein elektrischen Fahrzeugen, hat Heise Autos geschrieben. Und das finde ich dann nochmal, also natürlich krasser. Also das zeigt ja dieses, also da ist halt dieser Markt, der wächst und natürlich wollen da ganz viele dabei sein und ein paar wollen wir auch gleich nennen. Aber das allein ist ja spannend. Und ich finde die Vorstellung, dass es, was ihr gerade gesagt habt, dass es nicht nur über den Preis gehen wird oder kann, ein bisschen beruhigend, weil dann gibt es natürlich andere Sachen, die, also das ist ja auch für die, also der Preis ist ja zum Beispiel auch, kommt ja Lohnkosten und sowas. Ich meine, dass man da drücken kann in anderen Ländern, ist schon klar. Aber es ist ja beruhigend, dass das eben nicht ausschlaggebend ist. Und das heißt, man muss es ja dann vielleicht bei den Autos auch wieder doch über Qualität, über coole Funktionen, weiß ich nicht, Reichweite wahrscheinlich solche Sachen machen. Das finde ich jetzt ein bisschen beruhigend. Aber um mal auf diese Hersteller zu kommen, also ihr habt ein paar ja vorgestellt in eurer Serie und da sind ja auch welche dabei, die jetzt nun tatsächlich sich anschicken, auch herzukommen, oder? Also so habe ich das verstanden. Also die nicht nur in China den Markt vielleicht schon dominieren oder dominieren wollen, sondern dann auch herkommen wollen. Also so habe ich das verstanden, zum Beispiel dieses, ich sage es jetzt, BYD, wie heißen die denn?
Build your dreams.
Ach, Bild, okay. Also das ist eine chinesische Elektroautomarke. Stimmt das? Und was stellen die her? Komm, jetzt lasst euch das nicht aus der Nase ziehen. Ich habe von denen tatsächlich noch
Ja,
nichts gehört.
die stellen Elektroautos her. Wir zögern, glaube ich, weil die Frage, also
Ja.
haben wir nicht sogar schon welche angefragt, der Song und so? Also die sind auf jeden Fall interessant. Die sind auf Niveau mit vielen europäischen Herstellern und die werden auch nach Deutschland kommen. Es ist aber auch so, das ist nicht nur bei Build Your Dream so, es kommen bergeweise Elektroautos in den nächsten Jahren zu uns. Und die sind auch nicht grundsätzlich anders. Die sind, es gibt einige Überschneidungen. Also die Chinesen lieben Gadgets. Deshalb Tesla ist da ganz groß, weil Tesla ist verspielt und viele chinesische Funktionen vom Infotainment und so sind halt auch verspielt. Und diese Impulse vom Markt, wenn die nicht mehr nur von einem Hersteller, von Tesla kommen, sondern von vielen, die werden zum Beispiel dann auch neue Impulse in Europa setzen. Könntest du deine Frage noch anders stellen oder präzisieren, was du genau meinst? Wer kommt alles nächstes Jahr oder so? Oder
Also
was meinst du?
zum Beispiel das, also jetzt, als ich den Artikel zu Build Your Dreams, also ich muss mich daran gewöhnen, das zu sagen, aufgemacht habe, das Auto sieht tatsächlich so aus wie Autos hier bei uns in der Straße, ne? Also das ist dieser SUV, das ist Tang oder Tang, den habt ihr da in dem Artikel groß drin. Also da denke ich jetzt, also wüsste ich auch nicht, warum das nicht hier erfolgreich sein sollte, auch wenn ich das vielleicht in der Stadt nicht mag. Also das sieht wirklich, ne? Also das ist ein großer SUV, der herkommt. Und also das verkauft sich auch in China offensichtlich oder wird zumindest in China entwickelt. Also dieser Trend zum großen SUV, Elektro-SUV, den wir irgendwie hier in Europa haben, den gibt es in China offensichtlich auch, zumindest bei den Herstellern.
Ja, den gibt es da auch, das ist ganz klar. Also das Phänomen SUV ist nicht etwa nur auf den europäischen oder auf den amerikanischen, auf den US-amerikanischen Markt beschränkt, sondern das ist ein globales Phänomen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch was anderes noch sehen und erleben werden, nämlich eine unterschiedliche Herangehensweise, zum Beispiel an das, was Clemens gerade Gadgets genannt hat. Also die europäische Denke, erst etwas fertig zu konstruieren und das so gut wie möglich zu machen und erst dann auf den Markt zu bringen, davon werden wir uns, glaube ich, ein Stück weit verabschieden müssen. Also, dass Produkte nachreifen, zusätzliche Dinge über Updates lernen und dazu bekommen. Aber das wird einfach zunehmen.
Also
Und
ich würde sagen, es ist schon lang so.
ja, bin ich mir nicht so sicher. Also
Also ich war bei 10 Jahren schon beim Daimler, als sie ihr Facebook-Interface für die E-Klasse vorgestellt haben. Und da habe ich gesagt, was ist das? Das so, und ein bisschen so rumgeklickt, konnte nichts. Und er so, ja, die Funktion, da basteln wir noch dran. Ich so, ah ja, also ist das noch nicht draußen. Doch, doch, das ist beim Kunden.
Ich will mal als Gegenbeispiel mal, glaube ich, was VW in den vergangenen Jahren hier abgeliefert hat. Und dafür ist es ja medial heftig gescholten worden. Ich würde sagen, zu Recht, weil man diese Denkweise, die in anderen Teilen der Welt möglicherweise, naja, akzeptiert wird, dass Software eben beim Kunden nachreift. Ich glaube, in Europa sind wir nicht auf dem Punkt, dass sowas im großen Stil noch dazu mit so heftigen Fehlern in der Breite akzeptiert wird.
Aber das wäre ja die Frage, ob, also bei Tesla zum Beispiel, da kenne ich das ja, weil ich dann diese Meldung lese, also da kommen ja Zusatzfunktionen hinzu. Ne? Aber das ist ja was anderes, als was rauszubringen, was vielleicht nicht richtig funktioniert, oder? Also war das bei VW, waren das Sachen, die nicht richtig funktioniert haben und wollten, oder, und das wurde dann quasi nachträglich repariert. Genau. Das ist ja was anderes, als etwas rauszubringen, was schon funktioniert, aber wo ich vielleicht nicht drauf Gemüter spielen kann, jetzt mal.
Also ich finde das Beispiel VW ist ein bisschen schwierig deshalb, weil das Niveau Software war so schlecht, dass die auf gigantischen Parkplätzen Hunderttausende von Autos abgestellt haben, die fertig waren, Hardware, und nicht verkaufen konnten, weil die Software nicht fertig war. Dann haben sie die Software rein und dann hat beim Kunden nichts funktioniert. Und dann haben sie es Update um Update und immer in die Werkstatt und over the air geht noch nicht. Und es wurde so ganz zäh und ganz langsam noch besser. Also dieses Niveau übertrifft jeder asiatische Hersteller. Entschuldigung, VW, aber das ist so. Das war jetzt nichts, wo jetzt eine neue Kultur und so. Das war einfach eine Frechheit von VW und das ist ihnen auch nicht absichtlich passiert, sondern ich möchte da das Management von Herrn Diess mit ursächlich sehen, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
Okay, und die Konkurrenz oder die aufkommende Konkurrenz zeigt ja, dass man sich das eben wird nicht so leisten können. Ich wollte jetzt, weil hier gerade auch schon gefragt wird, ob ich die Fragen nicht lese. Ich habe natürlich hier so viel im Kopf, was ich noch ansprechen will. Aber hier waren zumindest schon Fragen. Also vorhin noch mal zu diesem ausverkauft, weil nicht kostendeckend und nur geringe Stückzahl. Oder das war, glaube ich, das Beispiel von dem Skoda. Dacia Supreme. Mhm. Also warum ist der ausverkauft? Können sie nicht genug bauen? Wollen sie nicht mehr bauen? Oder kaufen die Leute einfach, egal wie viel sie bauen? Das ist, glaube ich, die Frage.
Das sagen sie halt nicht. Es ist bei Volkswagen genauso gewesen. Bei den Autos, diese Hersteller stellen ja auch Verbrennungsmotoren her. Dann musst du deine Flottengrenzwerte einhalten und du kriegst immer noch ein paar Supercredits oder zumindest null für ein Elektroauto. Das heißt, dass du, wenn du mit einem Elektroauto Verlust machst, kann es sein, dass du trotzdem, was weiß ich, mal 50.000, 100.000 verkaufst, um insgesamt deinen Unternehmensgewinn zu erhöhen. Und da passiert ganz, ganz viel, solange der Gesetzgeber diese verschiedenen Arten von Tranchen hat. Und das ist für einen Kunden ganz schwer zu sehen, weil natürlich nicht der Hersteller sagt, wir bauen einfach weniger, weil wir machen da Verluste und so, sondern die sagen dazu nichts. Und das ist ganz schwierig. Das hört man manchmal dann, wenn Ingenieure bei so Fachtagungen was sagen. Aber das sind dann hauptsächlich die deutschen Ingenieure, weil wir das halt von den Deutschen hören. Und wann wir zum Beispiel einen neuen Schwung Dacia Spring kriegen oder wann die Produktionskapazitäten erhöht werden, das ist leider nicht zu sagen. Und es ist auch nicht zu sagen, ob der kostendeckend sich verkauft. Das ist leider nicht rauszukriegen.
Ich würde das vielleicht um zwei Dinge mal nochmal ergänzen. Und zwar hat, glaube ich, kaum ein Hersteller tatsächlich wirklich auf dem Schirm gehabt, wohin sich langfristig die Materialpreise für Batteriezellen hin entwickeln. Also wenn wir uns den Preis von Nickel angucken, der ist also in den vergangenen 18 Monaten extrem gestiegen. Und solche Sachen spielen da natürlich ein Stück weit auch mit rein. Das macht eine Kalkulation einfach schwierig, weil wir über ein gutes Jahrzehnt massiv gesunkene Preise je Kilowattstunde Batterieenergieinhalt gesehen haben. Und da haben wir langsam einen Punkt erreicht, wo sich das Versprechen auf weiter sinkende Batteriepreise nicht mehr so ohne weiteres erfüllt.
Ja. Also die Frage war von Christian Giesen. Ich hatte das vorhin ein bisschen ignoriert, aber eigentlich finde ich es ja auch spannend. Ihr hattet vorhin das mit dieser Auto der Abgasnorm 7 gesagt mit der Feinstaub vom Reifen. Und irgendjemand von euch beiden hat was gesagt von Absaugen aus Radkästen. Und Surfex will wissen, also heißt das wirklich, dass Autos dann zukünftig diesen Feinstaub irgendwie entfernen müssen von, also absaugen quasi, nur kurz
die als Lösung, Nachfrage. Die Lösung wird den Herstellern offen gelassen, aber es ist vorgesehen, dass es halt Grenzwerte gibt. Dann ist noch die Frage, wie die genau dann ermittelt werden. Da gibt es dann so Protokolle in offiziellen EU-Dokumenten, wie das gemacht werden muss. Und dann würde halt wahrscheinlich irgendwie so ein weißes Blatt Papier sein und dann wird halt geguckt, wie viel da drauf ist, zum Beispiel ein Feinstaub mit KI-Kamera. Was weiß ich, wie die Methode ist. Ist ja egal. Du darfst aber nur einen bestimmten Anteil emittieren und du hast durch das hohe Gewicht einen Nachteil, weil du mehr Reifenabrieb hast. Und das kann durchaus sein, dass die Lösung dann sein wird, dass du irgendwo am Fahrzeug da einsaugen wirst. Die Filterfirmen haben schon für die Städte Feinstaubabsauganlagen. Man kann mal durch Stuttgart fahren, da stehen am Straßenrand Feinstaubabsauganlagen, da sind große Filter drin und da wird Luft durchgepustet. Und wenn das Auto selber die nicht mehr emittieren darf, die Feinstaubemissionen, dann müssen die halt am Auto reduziert werden. Und dann muss man halt so Sachen machen wie verkleidete Radkästen, wie man sie früher an Hocheffizienzfahrzeugen gesehen hat und gucken, dass man mit Fahrtwind das reingedrückt kriegt. In der Stadt hat man keinen Fahrtwind, dann muss man Gebläse haben und das meine ich mit Absaugevorrichtung.
Okay, danke für die
Info. Und das kostet Geld.
Genau, ja, natürlich. Und das müssen dann die Autos können. Ich wollte jetzt noch, was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, war in eurer Serie, also wir haben jetzt ja schon Build Your Dreams gesagt, ein klassischer Autohersteller, aber ihr hattet ein paar, dass in China dieser Markt so groß ist und so verlockend offensichtlich, dass da auch Unternehmen reinkommen, da würde man jetzt gar nicht drauf kommen. Also Alibaba, Evergrande, habt ihr was geschrieben, also dieser Immobilienkonzern, den wir bekannt, der hier bekannt ist, weil er irgendwie andauernd pleite geht, aber nicht pleite geht oder pleite gehen sollte. Tencent, das kennen wir, glaube ich, als, ich kenne das als Spielekonzern, also große Konzerne, das wäre so, wie wenn hier in Europa vielleicht, oder in Deutschland, weiß ich nicht, Otto mit einmal Autos bauen würde. Ich weiß nicht, ob man Otto mit Alibaba vergleichen darf, aber nee. Amazon baut wahrscheinlich Autos. Aber ist das, also wieso, also machen die das, weil das so groß ist oder weil das die Zukunft, haben die schon Autos gebaut oder wie kommen die dazu, diese, dass sie sich jetzt auf den Elektroautomarkt machen?
Naja, also, du kannst gerne anfangen, ich kann auch anfangen. Also ich glaube, angelockt werden sie einfach schlicht und ergreifend von den Wachstumsraten, bei denen nicht abzusehen ist, dass da auf absehbare Zeit der chinesische Markt irgendwo auch nur zu einer Stagnation kommt. Denn in China erleben wir gerade, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung am wirtschaftlichen Aufstieg partizipiert. Wenn wir einfach zurückgucken, also wir haben Ende der 80er Jahre in China knapp 1 Million Autos zugelassen gehabt. Und jetzt sind wir bei 241, na, das ist die Zahl von 2000.
297.
Also 297, ja, ich hatte hier nur die Zahlen bis 2020. Da kann man mal sehen, also 2020 waren wir bei 242 Millionen, knapp 242 Millionen zugelassene Autos in China. Ja, Clemens hat jetzt gerade die Zahl von 2022 reingeworfen, also ist,
der Markt ist im Prinzip ist bei 300 Millionen jetzt. Das ist das 300-fache.
Ich würd gerne dazu sagen, warum auch. Also der Wachstumsmarkt ist riesig, aber die China hat eine ganz große Chance gesehen, als sie gesagt haben, okay, die Elektrifizierung des Antriebs. Also die Autoindustrie ist eine 100 Jahre alte Industrie. Wenn du da rein willst, hast du es echt schwer. Das haben die Koreaner gemerkt, das haben auch die Chinesen gemerkt. Und das hat auch Tesla zum Beispiel gemerkt. Das war, also Elon Musk hat immer gesagt, ja, ein Auto bauen ist nicht so schwer, aber damit Geld zu verdienen, und das war das große Problem für Tesla, da haben sie sich über 17 Jahre lang die Zähne dran ausgebissen. Und das für China war die große Chance, wenn jetzt alle auf einen elektrischen Antrieb gehen, dann müssen wir einen Punkt schon mal nicht auf ein hohes Niveau entwickeln, sondern da können wir uns dranhängen und wie alle halt auf das Niveau gehen, das jetzt technologisch halt möglich ist. Und diese große Chance wollen sie unbedingt nutzen und deshalb werfen sie da so viel Geld drauf und gucken halt, dass sie bei den Antrieben da mitmischen können. Und wir sehen auch tatsächlich den Effekt, nämlich, wo sind die ganzen großen Batteriefirmen? Ne? Was sind das für Hersteller? Die sind alle in Asien, viele in China. Und wo kommen die ganzen Durchbrüche jetzt her? Die größte Batteriefirma der Welt ist Cuttle, das ist eine chinesische Firma. Die hat für dieses Jahr angekündigt, dass sie das Problem der Natrium-Ionen-Batterien gelöst haben und ein Auto damit bauen wollen oder halt ein Auto damit ausstatten wollen von einem Hersteller. Weiß ich noch nicht, welches Auto das sein wird, aber die Natrium-Ionen-Batterie, wenn wir uns die Preise für Lithium angucken, und dann löst die ganz, ganz, ganz viele Probleme, auch technische Probleme, auch Brandschutzprobleme, auch Versorgungsprobleme. Natrium ist halt so einfach. Das kommt alles aus China und da muss man dann wirklich sagen, das haben sie gut reingekrätscht und da haben sie das Geld vielleicht, müssen wir jetzt halt abwarten, gut ausgegeben, dass sie da jetzt quer eingestiegen sind. Weil die Verbrennungsmotoren aus China, ein Verbrennungsmotor ist schwieriger zu bauen als ein elektrischer Antrieb, das ist nichts, wo man jetzt irgendwie groß nach Hause schreibt drüber.
Ja, naja, und wahrscheinlich da wird halt schon lange von vielen Leuten dran entwickelt, um den auch in Masse herzustellen zu günstigen Preisen und sowas beim Verbrenner, während Elektroautos halt ja jetzt trotzdem dieser neue Markt sind, wo man was machen kann. Jetzt ist meine Frage, also ist denn dann China vor allem bei diesen Sachen, die wir schon erwähnt haben, stark oder diese Vorteile, also dass sie einerseits das mit den Rohstoffen, was du gesagt hast, Martin, dass die teuer werden, viele, also ich weiß, dass da chinesische Firmen und Industrien auch große Anteile haben, wenn der Rohstoff nicht sowieso direkt aus China kommt. Also den Teil haben sie jetzt bei der Batterieproduktion. Aber wie ist denn das bei, was bei Elektroautos auch immer als wichtig gilt, ist halt diese Softwarefrage oder diese, was ihr vorhin Gadgets habt, aber auch weiß ich nicht, dieses autonome Fahren, diese Richtung, ne? Also dass die Autos mit einmal was Neues können sollen und können, was jetzt Tesla so oft behauptet, dass sie das machen, auch wenn es da nicht ist. Aber sind da chinesische Firmen auch schon mit dabei, das zu entwickeln? Also diese Sachen, die da diesen anderen Aspekt noch machen, die den hohen Preis rechtfertigen, sagen wir es mal so.
Es gibt ja den Premium-Hersteller NIO in China, die auch hier antreten. Und da sieht man ganz gut, NIO ist eine Premium-Marke, die auf einem sehr hohen technologischen Niveau antritt. Also es gibt wenige Autos auf der Welt, die mehr Rechenleistung an Bord haben als diese NIO-Autos. Mir fällt jetzt vielleicht noch so ein, zwei Daimlers ein, aber das ist so, und die entsprechende Software dazu, die wird natürlich auch in China entwickelt und geschrieben. Und auch das, würde ich sagen, ist auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben da, würde ich sagen, immer noch einen Fortschritt aus Erfahrung, aber groß ist der nicht. Und dann ist die Frage bis jetzt, was verdienst du da dran? Also BMW hat ja schon gesagt, ja, dieser Autobahnpilot, den Daimler baut, den bieten wir nicht an, da gibt es kein Geld zu verdienen. Das kostet viel und irgendwie, wir wollen ja Geld verdienen, wir machen das ja nicht so Spaß. Und das muss man halt sehen, wie viel Geld da letztendlich drin ist. Aber also wenn ich jetzt eine Firma wäre und ich hätte eine Innovation, die ich ausprobieren will, dann würde ich jetzt nicht warten, bis jetzt Alibaba ums Eck kommt und es ausprobiert, sondern
vor allem, weil das ja
wird auch, nicht lang dauern.
Ja, genau, weil das ja auch, also wenn man sich dann entscheidet, dass es nötig wird, ist das keine Sache von, ich werfe mal ein paar Monate da viel Geld drauf, sondern das sieht man ja bei Tesla, wie lange die brauchen, um dahin zu kommen, was Musk irgendwie seit 8 Jahren behauptet, was sie schon können.
Na, vor allen Dingen sind ähnlich wie da bei der Homologierung. Die Hersteller kämpfen natürlich mit einem Problem, was halt oftmals unterschätzt wird, nämlich mit regional extrem unterschiedlichen Vorgaben durch die jeweiligen Regierungen. Ja. Man hat in den USA dazu ein etwas, naja, ich möchte mal sagen, entspannteres Verhältnis, als wir das zum Beispiel hier in Europa haben.
Also dann, genau, weil das...
Da sind viele Diskussionen, die sozusagen, obwohl wir in den vergangenen Jahren im Bereich hochautomatisiertes Fahren große Fortschritte erlebt haben, auch auf Seiten der Gesetzgeber, dessen was erlaubt ist. Aber viele Diskussionen sind in der Breite der Gesellschaft, würde ich sagen, noch nicht angekommen. Das ist meine Wahrnehmung.
Ja. Das hieße, also, aber man muss ja trotzdem im Kopf haben, dass diese chinesischen Hersteller, und im Prinzip habt ihr jetzt ja die ganze Bandbreite schon gesagt, also vom 5.000 Euro Auto bis zum Auto, das genauso viel Rechenleistung hat wie die intensivsten oder performancestärksten Autos, die es gibt. Also im Prinzip reicht es ja erstmal für einen chinesischen Hersteller, auch in China die Entwicklung voranzutreiben, da Autos zu verkaufen, Geld zu verdienen und das weiterzumachen. Und also man muss ja gar nicht nach Europa kommen erstmal. Also ich meine, dieser Markt ist ja so groß, dass das ja gar nicht nötig ist, wahrscheinlich nicht mal für die Margen, so wie ich das verstehe. Also wenn ein Automarkt, der so wächst, also da muss man doch gar nicht denken, naja, wir sind hier und wir haben hier unsere Regeln und dann solange die sich hier dran halten, ist erstmal, also wenn die jetzt noch 5 Jahre da in China entwickeln, kommen dann vielleicht Autos, die einfach wirklich nicht mehr eingeholt sind, oder ist das jetzt auch ein bisschen übertrieben?
Naja, was man muss, ist selten die Frage. Warst du zum Beispiel schon mal irgendwie verreisen? Mhm. Musstest du verreisen, aber du hast trotzdem gemacht, oder?
Ja.
Und das ist in China halt auch. Wenn du hast ein gutes Produkt, du verkaufst es am Heimatmarkt und du merkst, ah, die Deutschen da hinten in Mannheim, die wollen es auch haben. Und du sagst, ja, Containerfracht können das haben. Und natürlich verkaufst du das dann weltweit. Das ist nicht die Frage, ob sie es müssen. Es ist die Frage, ob sie es kaufmännisch sinnvoll können. Und das können sie.
Ja, naja, und ein bisschen vorhin war die Frage, wie schwierig ist es oder ist es möglich, ein Auto zu bauen oder müssen Sie 2 Autos bauen? Jetzt vorhin, ihr habt diese Abgastests gesagt, also für China ist der halt anders, die sind aus diesem weltweiten Dings da ausgestiegen, hast du gesagt, Martin. Kann man ein Auto bauen, das beide erfüllt oder sind die so unterschiedlich? Also wahrscheinlich schon, oder? Genau.
Ja.
Also man muss nicht irgendwie... Genau. Also nicht wie bei, weiß ich nicht, links und rechts fahren, dass man das Lenkrad auf 2 Seiten bauen muss, zumindest für einen Markt in Europa immer. So groß ist der Unterschied.
Also jede große Autofirma baut Autos für alle Märkte. Also wenn du jetzt ein Ford Mondeo damals, hat Ford immer Weltauto gesagt, weil der in alle Märkte, wo Ford verkauft hat, reingekommen ist, dann hast du den so konstruiert, dass er in allen Märkten, wo du hin willst, zulassungsfähig ist, mit entsprechenden Anpassungen und so. Dann hast du immer Kalifornien, sind die strengsten, dann kommen meistens die Europäer. Und dann kommt der Rest von USA und dann kommt irgendwie Japan oder so von der Strenge. Und dann guckst du halt, dass du die strengsten schaffst und den Rest ist dann weniger schwer.
Mhm. Das also ist aber überall so. Die Hersteller haben zum Beispiel auch, ganz heftig war das in den 90er Jahren auch mit Crashtests, weil Crashtests in den USA andere Vorgaben hatten. Also wir sind damals mit, glaube ich, 40% Überdeckung mit 50 oder 55 km/h gegen Hindernis gefahren. Und in den USA gab es einen Crashtest, der mit 10 km/h mehr gefahren wurde oder so, wo dann viele Systeme oder viele Autos, die auf die europäische Norm sozusagen hin entwickelt wurden, also bis 55 km/h eine hohe Sicherheit zu bieten, die sind dann schlagzeilenträchtig durch diesen US-Crashtest damals dann eben durchgefallen.
Okay.
Und das macht die Sache unter Umständen eben dann teuer, wenn man Autos dann eben unterschiedlich dann eben auslegen muss. Und deswegen gab es den Versuch, sowohl bei Crashtests wie auch bei Verbrauchsnormen, also bei der Erfassung eines normierten Verbrauchs, sich weltweit auf bestimmte Sachen eben zu einigen.
Und das Problem, was ich gesagt habe, gilt natürlich für alle. Also sowohl für die chinesischen Hersteller, die vielleicht in Europa und in Amerika verkaufen wollen, müssen sie alle Forderungen erfüllen. Aber gilt ja auch für die europäischen Hersteller, die auf dem Wachstumsmarkt China was loswerden wollen. Ich hatte jetzt noch eine Sache. Wir sind ja schon auch fortgeschrittener Zeit bei dieser autonome Fahrengeschichte, die jetzt ja immer groß kommt. Du hast es vorhin gesagt. Also soweit ich das habe, ist ja Mercedes jetzt, also ein deutscher Hersteller, Daimler, der erste, der dieses Level 3 anbietet auf der Straße. Ist das ein falscher Eindruck oder sind Sie da tatsächlich weltweit führend? Also dann ist ja auch kein chinesischer, soweit ich meine, Tesla sowieso nicht, auch wenn Sie das immer behaupten, aber ist da ein deutscher Autohersteller wirklich bei einer Sache, die immer gesagt wird, dass sie sehr wichtig werden wird, weltweit führend oder ist das irgendwie jetzt ein...
Das ist richtig. Also so. Es ist halt, die Frage ist, wie gesagt, nicht so, also Mercedes hat das System jetzt soweit fertig und jetzt wird es halt stückweise freigegeben in Absprache mit dem Gesetzgeber. Mercedes ist sehr gut vernetzt mit der Regierung von Baden-Württemberg, dann gibt es halt immer mal Sonderrecht in Baden-Württemberg und dann auf Bundesebene und das ist halt mit auch ein Grund, warum das da schnell geht. Und die Frage ist aber, wie gesagt, BMW hat ja schon gesagt, können wir nicht verkaufen. Die Frage ist nicht, ob das geht, sondern ob man es verkaufen kann. Mhm. Und wenn NIO sieht, dass Daimler sich dumm und dämlich verdient im Premium-Segment, glaube ich, dauert es 2 Jahre, dann haben die das auch. Ja. Vielleicht 5, aber mehr dauert das nicht.
Genau, das hätte ich auch 2 getippt. Ja.
Und das wäre ja dann, das würde diese Entwicklung ja zeigen, also dass einfach die vielen Ressourcen dann zeigen, selbst wenn jemand anders vorne ist. Ja, ich hatte noch eine Frage, die so ein bisschen größer ist. Ich finde eigentlich, das ist eine gute Abschlussfrage, die ich mir überlegt habe. Und zwar, also ich meine, Deutschland ist irgendwie das Autoland, auch wenn es das offensichtlich ja gar nicht mehr ist. Also jetzt bei Verkaufszahlen und so, aber es sind hier doch wahrscheinlich zumindest von den weltgrößten Herstellern, bei den Verkaufszahlen sind wir ja, ist ja Deutschland immer noch vorne dabei, wenn man das so nimmt, stimmt das? Volkswagen ist immer noch zweitgrößer, oder? Stimmt das auch schon nicht mehr? Und diesen Aufstieg, den Deutschland wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt ganz grob in meinem Geschichtsverständnis habe, so nach dem Zweiten Weltkrieg genommen hat, kann man den von China eigentlich vergleichen, der jetzt da kommt? Also war das auch so, dass es in Deutschland erst hier, was weiß ich, die haben erst hier in Deutschland verkauft und sind dann woanders hingekommen? Oder ist das einfach eine komplett andere Geschichte, mit dem Wissen, das wir irgendwie haben, nicht vergleichen kann? Könnt ihr das sagen oder ist das
Darf ich diese Frage aus kaufmännischer Sicht noch einmal
beantworten? Bitte sehr, Martin? Bitte sehr. Ja.
Nee, es ist deshalb, weil der Hintergrund ist, nicht zu verstehen ohne etwas kaufmännischen Kontext, der da lautet, Wirtschaftswachstum, was eine Sparte wie Autos einschließt, verläuft immer sehr ähnlich. Das heißt, die Entwicklung von Deutschland und China kann man tatsächlich vergleichen. Also die Chinesen haben angefangen und haben Autos kopiert und haben dann so Autos gebaut und gesagt, es würde alles nie was. Aber bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Briten, die vor uns industrialisiert hatten, mit ihren Webstühlen und so, haben die gesagt, die diebischen Deutschen und es wird nie was und die sind zu emotional und die werden nie industrialisieren können und so, die sind genetisch irgendwie dazu nicht in der Lage. Also mehr oder weniger das, was die Europäer heute über die Afrikaner sagen. Und dann hat Deutschland halt Sachen kopiert. Deutschland hatte ganz viele protektionistische Gesetze, um den Inlandsmarkt anzukurbeln. Und dann ging es langsam los. Und dann irgendwann konnte man auf eigenen Beinen stehen und sich auf Augenhöhe mit anderen am Weltmarkt treffen. Und in China ist das genauso schrittweise auch passiert. Und deshalb kann man das schon vergleichen. Und man sollte auch dann auf Entwicklungen, die in anderen Ländern passieren, auch ein bisschen so gucken, im Hinblick auf die eigene Entwicklung. Nicht sagen, was ihr da macht und so, das dürft ihr nicht oder sollt ihr nicht. Weil meistens hat man es früher, um diesen Punkt zu erreichen, ganz, ganz, ganz genauso gemacht. Und da sollte man nicht so geschichtsvergessen sein, sondern immer ein bisschen in den eigenen Kontext und die eigene Vergangenheit gucken, wie haben wir es gemacht? Nicht anders, eher schlimmer.
Naja, ich würde es vielleicht nochmal um eine Komponente nochmal ergänzen wollen. Ich glaube, dass man in den 70er Jahren, als die Japaner im großen Stil angefangen haben, auf den europäischen Markt einzubrechen, das immer ein bisschen belächelt hat und gesagt hat, ja, die Billigheimer mit ihrem anfangs etwas seltsamen Design und die Japaner haben aber einfach Folgende gemacht und da waren sie über viele, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich mit, übrigens nicht nur auf dem europäischen Markt. Die haben sehr genau analysiert, was ihre Kundschaft oder was eine potenzielle Zielgruppe eigentlich von einem Auto erwartet und hat strikt sich danach ausgerichtet, diese Erwartungen zu erfüllen. Und damit waren sie unglaublich erfolgreich. Also die haben ja in der europäischen Autoindustrie Anfang der 80er Jahre, naja, ich will es jetzt nicht unbedingt ein Massaker nennen, aber das hat einfach Marken wie Peugeot oder Talbot damals an die Grenze oder darüber hinaus einfach gespült. So, und bei den Koreanern hat man am Anfang genau denselben Fehler gemacht, hat dann aber relativ schnell erkannt, die sind gekommen, um zu bleiben. Und mit China kann man insofern nicht hundertprozentig vergleichen, weil wir im Antriebsbereich einfach eine komplette Neuausrichtung der Industrie sehen. Wir sehen ja einen rasenden Wandel, der da passiert. So, und da geht es dann nicht mehr um den Antrieb. Also einen Elektromotor an sich zu konstruieren, ist jetzt keine Herausforderung für einen Ingenieur. Aber wir sehen einfach wahnsinnig viele Innovationen im Bereich der Batterie. Und da wird diese Schlacht, denke ich, entschieden. Und da geht es nicht nur darum, wer die größte Batterie jetzt einbaut, sondern das ist für den Kunden vielleicht noch interessant, aber für den Hersteller ist interessant, wie bekomme ich schlussendlich die Kosten in den Griff. Und da geht es dann um Materialien und um Energieeinsatz, um eine Batteriezelle herzustellen.
kann ich dann zusammenfassen, dass also diese Beispiele, die ihr gesagt haben, haben ja unterschiedlich geendet. Also die Briten, die herabgeguckt haben, die sind heute auf dem Automarkt nicht mehr irgendwie vorne dabei. Außer ich habe das jetzt falsch, oder? Da gibt es ja nicht mehr viele. Also jetzt von den großen
Großbritannien hat Autoproduktion, ja. Also
aber nicht mehr
wie den 70ern, aber hat Autoproduktion.
Genau, es hat Autoproduktion, aber es ist jetzt eher auch also abgerutscht. Aber die Sache, als die Koreaner und Japaner auf den Markt gekommen sind, die sind da und trotzdem ist die deutsche Autoindustrie, die da vielleicht herabgeguckt hat, geblieben. Also das heißt, man kann mit so einer Situation unterschiedlich umgehen und die Ergebnisse können offensichtlich unterschiedlich sein. Also das heißt nicht automatisch, dass die Vorteile, die wir aufgezählt haben aus China, dazu führen, dass die deutsche Autoindustrie irgendwann das Schicksal der britischen erleidet, sondern es kann nicht sein, dass irgendwann alle koexistieren können. So würde ich es jetzt zusammenfassen, oder?
Ja. Sofern die Deutschen es schaffen, sich auf die Stärken zu konzentrieren und bei den wichtigen Aspekten eben weiterhin mitzureden und mit dabei zu sein. Ja. Ich kann vielleicht zum Abschluss noch eine Anekdote noch reinwerfen. Ich habe gestern einen neuen Testwagen bekommen und der hat mir gezeigt, wie weit man Fanatismus in gewisser Weise betreiben kann. Ich bin abends über die Landstraße nach Hause gefahren und mich ärgert es sehr oft, dass man selbst bei guten Lichtsystemen von Verkehrsschildern so geblendet wird, dass man kaum noch sieht, was dahinter ist. Und dieser Testwagen, der hat ein so fein aufgelöstes Matrixlicht, dass der die Verkehrsschilder nicht ganz so doll anstrahlt. Das heißt, er setzt einen winzigen Schattenkegel um Verkehrsschilder herum. Gerade noch so, dass die zwar reflektieren, aber eben nicht mehr so stark, während alles andere eben hell bleibt. Und ich glaube, wenn man sozusagen derartig fanatisch auf Details guckt und an solchen Sachen irgendwie auch dranbleibt, also wenn man Sachen so fein schleift und so fein herauspoliert, dann hat man durchaus weiterhin eine Chance.
Aber Und für den Kunden ist konkurrenzbelebtes Geschäft einer der ältesten Kaufleute-Sprüche überhaupt. Wenn die Chinesen kommen und wieder günstige Autos anbieten mehr und wenn sie das Mittelklasse-Segment aufmischen und wenn sie im Premium-Segment angreifen, dann ist das ein erheblicher Ansporn für unsere Industrie. Und ich finde, diese Fackel sollte sie aufnehmen und auch Gas geben und sagen, ja, das können wir auch. Oder wir können es besser. Oder so, weißt du, sich gegenseitig anspornen.
Genau. Das finde ich ein super Fazit und wir haben ja dazu auch viele Aspekte angesprochen. Es ging jetzt im Chat noch ein bisschen um andere Themen, die möchte ich jetzt nicht noch aufgreifen. Ich kann aber darauf verweisen, dass wir ja sowieso immer mal regelmäßig Reiseshows auch zu Elektroautos, zur Mobilität hatten, zu autonomen Fahren vielleicht auch, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Also die sind natürlich da. Und bevor ich euch hier verabschiede, natürlich der Hinweis nochmal auf eure Artikelserie. Die ist in der Heise-Show-Meldung verlinkt, also auf heise.de. Auch eine Folge deines Podcasts, Clemens, hat sich auch dazu, das war, glaube ich, der Abschluss dann zu der Serie von In die Hupe. Genau, also da alles nochmal nachlesen, da sind dann auch nochmal einige dieser Zahlen, die uns oder mich hier vielleicht gerade so ein bisschen überrascht haben mit den 500 Herstellern in China. Es gibt nicht zu jedem Hersteller einen Artikel, das hat man nicht ganz geschafft. Aber danke für die Einblicke, ich fand das sehr spannend. Wir gucken jetzt mal, wie das weiter ist. Danke Clemens, danke Martin, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die Kommentare und das Zugucken. Und ansonsten war das die Heise Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Heise Show zu einem neuen Thema. Ciao.
Tschüss.